Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Totalinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host ist niemand Geringeres als der Pianist Dr. Simon Blath. Lieber Simon, wir hören jetzt schon seit einigen Folgen am Anfang immer den von dir, von deiner linken und deiner rechten Hand eingespielten Jingle. Dafür an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast. Zu viel der Ehre. Die Melodiestimme hat ja Herr Steuer übernommen. Ah, ja, ich habe okay, ja quasi nur die Begleitung geliefert.
Ja. Da kannst du mal sehen, ich als kompletter Musikbanause konnte das nicht ganz so präzise wiedergeben, aber zumindest der Abschlussteil, der ist ja ganz alleine von dir.
Das stimmt, ja.
Okay, wir haben ein Gutachten aus deiner Feder. Es handelt sich um ein Internetgutachten aus dem Jahr 2022. Wir haben es ein bisschen aktualisiert, was die Daten angeht. Trägt die Nummer 191409, 191409 abrufbar im D&I Online Plus. Es geht um ein GmbH-rechtliches Thema, um die Neubildung eines eigenen Geschäftsanteils nach Einziehung. Wir haben eine GmbH, die hat ein Stammkapital von 50.000 D-Mark, also eine GmbH, die noch zu D-Mark-Zeiten gegründet wurde. Und sie hatte ursprünglich drei Gesellschafter. Den Gesellschafter 1 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 25.000 D-Mark, den Gesellschafter 2 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 12.500 D-Mark und den Gesellschafter 3 mit einem Geschäftsanteil auch in Höhe von 12.500 D-Mark. Und im Jahr 2024 hat man jetzt die Einziehung des Geschäftsanteils des Gesellschafters 3 beschlossen. Und wir gehen auch davon aus, dass dieser Beschluss jetzt so grundsätzlich der Satzung entsprochen hat.
Genau.
Und soweit in Ordnung ist. Und jetzt haben wir eben folgende Situation, wenn wir uns jetzt das auch so vorstellen, wie das in der Gesellschafterliste aussehen würde. Wir haben halt ein Stammkapital von 50.000 D-Mark. Wir haben aber nur noch zwei Geschäftsanteile und die sind in Summe nur noch 37.500 D-Mark, ja, ich sag mal so, wert. Also das ist jedenfalls deren nomineller Betrag. Und diese Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, die soll jetzt nach dem Wunsch der Gesellschafter ausgeglichen werden, dass da also dann wieder halt bei beiden dieselbe Zahl steht. Geplant ist jetzt von den Gesellschaftern konkret heute, also im Jahr 2026, zwei Jahre nachdem dieser Einziehungsbeschluss gefasst wurde, die Ausgabe eines eigenen Geschäftsanteils der Gesellschaft im Nennbetrag von 12.500 D-Mark. Also wenn wir es uns wieder so vorstellen wie in der Gesellschafterliste, dann würde es jetzt eben nach dieser Maßnahme wieder einen Geschäftsanteil geben. Inhaber wäre die Gesellschaft und nomineller Betrag dieses Geschäftsanteils wäre 12.500 D-Mark. Wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, warum macht man das überhaupt? Ja gut, Maßnahme des Corporate Housekeeping, vielleicht auch schon im Vorfeld für künftige Maßnahmen, die das eben auch voraussehen. Vielleicht ging es auch nur so ein bisschen um die Kosmetik, dass man gesagt hat, wir finden dieses Auseinanderfallen dieser Beträge irgendwie selber komisch. Oder der Rechtsverkehr, der jetzt da mit uns, also mit der GmbH paktiert, der versteht das nicht so genau und denkt, da ist vielleicht was falsch. Also das ist letztendlich sind die Motive, warum das gemacht werden soll, gar nicht so entscheidend. Aber
jedenfalls gehören diese Neubildungen nach Einziehung anscheinend zu dem, was man in der Praxis macht.
Ja, ob es jetzt sozusagen zwingend wirklich nötig ist oder nicht, man macht's halt. Ja. Und die Fragen, die sich uns jetzt hier stellen, sind zum einen, wie ist denn dieser Status quo jetzt zu bewerten? Also wie ist es denn mit diesem Auseinanderfallen dieser beiden Ziffern? Einmal die Summe der Nennbeträge und einmal die Stammkapitalziffer. Und dann schon etwas konkreter, wie ist denn diese Neuausgabe eines eigenen Anteils hier zu bewerten? Geht das? Kann ich zwei Jahre, nachdem ich einen Einziehungsbeschluss gefasst habe, einfach einen Beschluss fassen, dass jetzt ein neuer Anteil ausgegeben wird, der dann eben der Gesellschaft zusteht? Simon, sei so gut, führ uns mal so ein bisschen ein in die Thematik, insbesondere der Status quo. Also wie gehen wir mit diesem Befund um, dass diese beiden Ziffern auseinanderfallen?
Okay. Ein weites Feld, wie wir auch schon festgestellt haben.
Ja, ja, ja.
Einziehung ist unser Thema. Wir müssen uns natürlich auch erstmal vor Augen führen, was eine Einziehung überhaupt ist. Mhm. Wir haben den 34 GmbHG.
Wenn du das Gesetz zitierst, lese ich das Gesetz vor. Paragraph 34 GmbHG.
So kann man es machen.
Ja. Da heißt es Einziehung von Geschäftsanteilen in Absatz 1. Die Einziehung, Klammer auf, Amortisation, Klammer zu, von Geschäftsanteilen darf nur erfolgen, soweit sie im Gesellschaftsvertrag zugelassen ist. Absatz 2. Ohne die Zustimmung des Anteilsberechtigten findet die Einziehung nur statt, wenn die Voraussetzungen derselben vor dem Zeitpunkt, in welchem der Berechtigte den Geschäftsanteil erworben hat, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt waren. Und in Absatz 3, die Bestimmung in Paragraph 30 Absatz 1 bleibt unberührt. Also da steht ein bisschen was zu den Voraussetzungen der Einziehung.
Ja. Mhm. Also es steht nicht drin, was die Einziehung eigentlich ist. Mhm. Sie wird vorausgesetzt. Ja. Um es abzukürzen, Einziehung ist die Vernichtung eines Geschäftsanteils durch Gesellschafterbeschluss, durch einfachen Gesellschafterbeschluss grundsätzlich, also mit einfacher Mehrheit. Eine Möglichkeit, die schon zum Grund GmbHG gehört hat, also
steht schon immer
drin,
ja. Im Gesetz.
Und es ist nun so, dass der Gesellschaftsrechtler natürlich bei der Einziehung immer in erster Linie an die Ausschließung denkt eines Gesellschafters. Historisch betrachtet war die Einziehung aber sogar ursprünglich primär als ein Mittel der Veränderung der Kapitalverhältnisse gedacht. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen umgekehrt. An der Einziehung kann man aber auch ganz gut den Unterschied erkennen zur Personengesellschaft und zum Ausschluss bei der Personengesellschaft. Mhm. Die Einziehung verkörpert die Mitgliedschaft, und wenn der Geschäftsanteil als Träger dieser Mitgliedschaft beseitigt ist, dann ist natürlich auch der Gesellschafter ausgeschlossen. Im Prinzip ist er aber nur ein Verwertungsakt oder ein Vollzugsakt. Genau genommen müsste eigentlich dieser Einziehungsmaßnahme schon ein Ausschlussbeschluss vorgeschaltet sein. Und es ist ja auch denkbar, eine Ausschließung in der GmbH anders zu vollziehen, zum Beispiel durch eine Zwangsabtretung, die natürlich auch in der Satzung vorgesehen sein muss. Wir haben also den grundsätzlichen Unterschied zur Personengesellschaft. Bei der Personengesellschaft, da beschließen die Gesellschafter die Ausschließung oder es wird eine Ausschlussklage erhoben. Der Gesellschafter scheidet aus mit dem Wirksamwerden dieser Maßnahmen. Damit ist auch zugleich seine Mitgliedschaft dahin. Es kommt zu dieser Anwachsung, die auch noch einiges Rätselhafte wahrscheinlich hat, nach 712 Absatz 1 BGB. Ein einaktiger Vorgang. Bei der GmbH ist das nicht so. Da haben wir, ich glaube, das ist das richtige Verständnis, immer einen Ausschlusstatbestand und dann eben ein Vollzugstatbestand oder einen Ausschluss als Teil dieses gesamten Vorgangs und
zwei getrennte Fragen. Wie werde ich den Gesellschafter los und was mache ich mit seinem Geschäftsanteil? Und diese Einziehung nach 34 GmbHG, die bezieht sich quasi nur auf den Geschäftsanteil.
Gut, das jetzt eigentlich nur so zur Abrundung des Ganzen. Wir beschäftigen uns ja, wie du schon gesagt hast, nicht mit den Voraussetzungen der Einziehung, Einziehungsgründen etc. Ja. Wir haben hier einfach die Situation, dass eine Einziehung wirksam geworden ist, davon gehen wir aus, und dass jetzt nach der Einziehung die Summe der verbliebenen Nennbeträge nicht mehr der Stammkapitalziffer entspricht. Und das ist etwas, das bei der Einziehung vorprogrammiert ist. Denn obwohl durch die Einziehung Nennbetrag verschwindet, sozusagen, bleibt die Stammkapitalziffer unberührt. Die Einziehung ist auch keine Satzungsänderung, erst recht keine Kapitalmaßnahme. Sie dreht also nicht an der Stammkapitalziffer. Das könnte sie nur, wenn sie Kapitalmaßnahme wäre. Wir haben es also mit einer Lücke zu tun, die nach dieser Einziehung zurückbleibt, und es stellt sich die Frage, wie kann man diese Lücke schließen oder ist eine solche Lücke überhaupt zulässig? Um es mal abzukürzen, vor dem MOMIG 2008 war es unumstritten, dass man eine solche Lücke hinnehmen könne. Man hat von einem bloßen Schönheitsfehler gesprochen. Man hat aber damals auch schon Maßnahmen entwickelt, um diese Lücke auszugleichen. Das GmbHG bietet ja nur die Kapitalherabsetzung an. Die Kapitalherabsetzung scheidet aber unter Umständen aus und ist auch eine ziemlich unpraktische Maßnahme. Zum einen kommt sie nicht in Betracht, wenn die Gesellschaft nur über das Mindeststammkapital verfügt. Zum anderen muss man das Sperrjahr einhalten, denn es kann nur eine ordentliche Kapitalherabsetzung sein, die hier eingesetzt wird. Und zum dritten sieht eine Kapitalherabsetzung einfach nicht gut aus. Oft wollen das die Beteiligten einfach nicht.
Also der Befund ist sozusagen, wenn man das GmbHG analysiert, diese Einziehung ist vorgesehen, die gibt es da. Die Einziehung führt dazu, dass der Geschäftsanteil wegfällt, und als Folge dessen habe ich ein Auseinanderfallen der Summe der Nennwerte der Geschäftsanteile und der Stammkapitalziffer.
Genau.
Und nirgendwo im GmbHG steht, wie man damit umgeht. Genau. Ja. Es gibt quasi ein Tool aus dem GmbG, die Kapitalherabsetzung, mit der kann man diesen Zustand beseitigen. Mhm. Aber dieses Tool ist halt nicht besonders beliebt. Oder halt auch funktioniert nicht so immer, wenn ich halt sage, ich kann ja nicht weniger als 50.000 D-Mark oder wenn man es jetzt in Euro besprechen würde, 25.000 Euro. Dann geht es halt nicht oder die Leute, die Beteiligten wollen es nicht. Also mit dem Tool komme ich nicht unbedingt weiter und dann muss man halt in die Rechtsfindung einsteigen und sich überlegen, was kann man sonst machen.
Ne? Und das hat man schon früh getan und zwei Maßnahmen entwickelt. Die nominelle Aufstockung der übrigen Anteile und die Neubildung eines eigenen Geschäftsanteils. Erstmal zur nominellen Aufstockung. Was macht man da? Man beschließt durch einfachen Beschluss, dass der weggefallene Nennbetrag quotal auf die verbliebenen Anteile verteilt wird. Mhm. Der Gedanke, der dahinter steht, mit dem Wirksamwerden der Einziehung, mit dem Wegfall des eingezogenen Anteils, ändern sich ja automatisch die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft. Also, ja.
Da muss man erstmal einen Blick drauf werfen. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, insbesondere unter diesem Blickwinkel, wir wollen ja nur den Gesellschafter 3 loswerden, da könnte man sagen, wir haben jetzt den Geschäftsanteil angezogen, den Gesellschafter 3 sind wir damit losgeworden. Aber als Folge des Ganzen verändert sich ja auch das Machtverhältnis zwischen dem Gesellschafter 1 und dem Gesellschafter 2.
Genau, so
ist es. Weil plötzlich hat der Gesellschafter 2 ja 33% aller Rechte an dieser Gesellschaft und der Gesellschafter 1 66% aller Rechte an dieser Gesellschaft, während es vorher ja 50% und 25% waren. Also deren Beteiligungsverhältnis ändert sich ja von... Ja, also es bleibt bei 1:2, aber der Gesamtanteil der Rechte an der Gesellschaft, der verschiebt sich. Ja.
Und wie man diese Veränderung im Beteiligungsverhältnis auch einordnen will, ob man da nicht doch fast wieder am Ende bei einer Anwachsung ist, gut, das sind alles schwierigere dogmatische Fragen, über die wir hier nicht vertieft nachdenken können. Fest steht aber, meine ich, es gibt diese materielle Beteiligungsverschiebung. Wir haben jetzt andere Quoten bei Stimmen, bei Gewinnrecht etc. pp. Natürlich auch bei Pflichten, soweit sie quantifizierbar sind. Gut, und wenn das denn so ist, dann kann doch eigentlich nichts dagegen sprechen, wenn wir jetzt einfach die Zahlen wieder in Einklang bringen mit diesen tatsächlich bestehenden Beteiligungsquoten. Das ist im Grunde der Gedanke hinter dieser nominellen Aufstockung. Wir machen nur etwas nominell, wir machen nichts mit materieller Wirkung. Wir greifen nicht ein in bestehende Rechtsgeschäfte, sondern wir zeichnen nur nach, was materiellrechtlich ohnehin passiert ist.
Das heißt, man würde dann sagen, dieser Anteil des Gesellschafters 1 mit dem Nennwert von 25.000 D-Mark, da kommen dann halt nominell 8.333 D-Mark dazu. Und bei dem Gesellschafter 2...
Wobei du da natürlich schon ein kleines Problem vorwegnimmst.
Ja, okay, gut, ist aber, also das muss man dann, schauen wir uns dann später noch an. Aber das heißt, ich schreibe da einfach... Wenn ich es mir wieder in der Logik der Gesellschafterliste vorstelle, schreibe da jetzt einfach andere Zahlen rein. Dadurch wird sozusagen deren materielle Berechtigung zueinander etwas deutlicher, aber es ändert sich daran nichts. Also das Nachzeichnen des materiellen Status quo, das ist, glaube ich, ein schöner Begriff, der würde passieren durch diese nominelle Aufstockung der Nennbeträge. Ne?
Mehr genau, ist so rein, ist mehr. Es, okay.
Das ist die eine, also es gibt die Kapitalherabsetzung, aber die können wir eigentlich außen vor lassen.
Genau, die haben wir schon besprochen.
Die zweite Variante ist jetzt die nominelle Aufstockung der Nennbeträge. Und was ist die dritte?
Neubildung eines eigenen Geschäftsanteils. Das hat man auch schon sehr früh akzeptiert. Mhm. Grundlegende Entscheidung des KG aus den 40er Jahren, eigentlich nie ernsthaft in Frage gestellt. Man kreiert durch einen Beschluss einen eigenen Geschäftsanteil der GmbH, der dann an die Stelle des eingezogenen Geschäftsanteils tritt. Mhm. Der Gedanke dahinter ist wohl, okay, wenn ich einen eigenen Geschäftsanteil schaffe, dann ist dieser ja während der Zeit, in der GmbH gehört, auch so etwas wie ein toter Anteil oder ein Phantomanteil. Das heißt, das Verhältnis der verbliebenen echten Gesellschafter, das berechnet sich so, als gäbe es diesen Anteil nicht. Und man müsste sowas dann eben auch zulassen können. Genauer erklärt, warum das denn gehen soll. Ich meine, immerhin geht es um die Neubildung eines Anteils. Ja, also ein Anteil fällt hier vom Himmel, plastisch gesagt und drastisch gesagt. Die werden eigentlich nicht so dezidiert gegeben. Immerhin ist man etwas sensibel im Hinblick auf die Mehrheiten. Man will sich dann doch nicht mit einer einfachen Mehrheit zufrieden geben und sagt mindestens Qualifizierte. Die strengste Ansicht geht davon aus, okay, alle Gesellschafter müssen zustimmen, dann geht das. Argument, wenn niemand was dagegen hat, dann muss das wohl klappen. erklärt unseres Erachtens trotzdem noch nicht, wie das funktionieren kann, dass wir tatsächlich einen Anteil neu bilden, außerhalb einer, den es vorher noch nicht gab, auch durch einen unbeurkundeten Beschluss natürlich und außerhalb einer Kapitalmaßnahme. Ja.
Also in der Gesellschafterlistenperspektive sieht es ja auch anders aus. Ne? In der einen Variante habe ich halt zwei Geschäftsanteile, die dann jeweils halt, wo halt bei den Zahlen dann andere Zahlen stehen, die sind ein bisschen aufgeboostert oder ein bisschen halt kosmetisch angeglichen. Ja. Und in der anderen Variante mit der Neubildung eines eigenen Anteils der Gesellschaft habe ich ja plötzlich einen dritten Anteil. Und das ist schon dogmatisch ein bisschen schwer zu fassen, wo der eigentlich herkommt.
Und habe ich auch gesagt, dass die Rechte dann wieder aufleben, wenn der eigene Anteil weiter veräußert?
Das ist die Konsequenz. Also unmittelbar ändert sich durch die Neubildung dieses eigenen Anteils nichts an den Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Aber es kann natürlich sein, dass man irgendwann dann sagt, okay, dieser eigene Anteil der Gesellschaft wird jetzt abgetreten an irgendeinen, der da halt mal in der Gesellschaft beteiligt werden soll.
Und dann wird alles wieder neu aufgemischt in der Gesellschaft.
Ja, also das, das ist sowas, was dann auch zumindest Anlass dafür bietet, dass man da mal über die Zustimmungsquoren spricht. Also die Frage stellt, wer muss denn da eigentlich zustimmen? Alle oder brauche ich wenigstens einen Mehrheitsbeschluss, weil sich da ja so eine gewisse Verwässerung der Rechte an der Gesellschaft dann schon zumindest am Horizont leise abzeichnet. Okay, also das sind so die drei anerkannten oder die drei bekannten Maßnahmen zur Herstellung gleicher Ziffern.
Genau. So, das alles war vor dem MOMIG schon klar. Vor dem MOMIG hat man, wie gesagt, diese Lücke auch akzeptiert. Jetzt kam das MOMIG. Es wurde umformuliert, Paragraph 5 Absatz 3 Satz 2 GmbHG, und zwar das sogenannte Konvergenzgebot, da steht seit dem MOMIG drin, die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile muss mit dem Stammkapital übereinstimmen. Im Gegensatz dazu,
die alte Fassung des 5 GmbHG-Gesetzes in Absatz 3 Satz 3 lautete, der Gesamtbetrag der Stammeinlagen muss mit dem Stammkapital übereinstimmen. Also einmal ist die Rede von Nennbeträgen und einmal ist die Rede von Stammeinlagen.
Genau. Und Stammeinlage, das bezog sich früher eindeutig auf die Gründung. Stammeinlage war das, was der Gesellschafter bei der Gründung übernommen hat an Beteiligung. Deswegen konnte man sagen, dieses Konvergenzgebot ist eine Regelung, die sich auf den Gründungszeitraum beschränkt. Jetzt aber steht in 5 Absatz 3 Satz 2 nur noch neutral, Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile. Dann kann man natürlich darüber nachdenken, ist das wirklich ein auf die Gründung bezogenes Konvergenzgebot oder gilt es auch noch darüber hinaus? Mhm. Und der Gesetzgeber, der Gesetzgeber, muss man immer etwas vorsichtig sein, aber in aber der Gesetzesbegründung wird genau das aufgegriffen und wir paraphrasieren es mal, oder? Also da steht drin, weil das eben so ist, muss jetzt dieses Konvergenzgebot auch im Leben der Gesellschaft gelten, auch nach einer Einziehung muss das beachtet werden. Und der Gesetzgeber schlägt in dem Zusammenhang auch die eben skizzierten Maßnahmen vor, um diese Konvergenz wiederherzustellen. Also er bezieht sich da ganz einfach auf das, was ohnehin schon entwickelt worden ist. Gut, an diese Äußerung in der Gesetzesbegründung hat sich dann ein Streit angeknüpft. Die wohl herrschende Meinung ist davon ausgegangen, es bleibt immer noch alles so, wie es vorher war. Man muss diese Äußerung nicht zu ernst nehmen. Eine strenge Ansicht meinte, wenn Beschlüsse nicht mit diesen gleichzeitigen Maßnahmen der Nennbetragsanpassung gefasst werden, sind sie nichtig. Der BGH hat das Ganze entschieden 2014 und hat gesagt, isolierte Einziehungsbeschlüsse, also solche ohne Nennbetragsanpassungsmaßnahmen, sind wirksam. Es ist aber offen, ob nicht das Handelsregister bei späteren Eintragungsanträgen das doch monieren könnte, eine solche Divergenzlage. Inwieweit das was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, das ist offen.
Ja. Ein bisschen offen, ne? Okay, aber sozusagen, wenn die jetzt diesen Beschluss, wir hatten ja diesen Einziehungsbeschluss bei uns im Jahr 2024, da war die BGH-Entscheidung schon draußen, da konnte man also relativ beruhigt sagen, okay, der Einziehungsbeschluss ist wirksam, der Geschäftsanteil Nummer 3, der ist weg. Ja. Ja. Wenn die den Beschluss 2013 oder 2012 gefasst hätten, dann wären uns wahrscheinlich die Haare zu Kopf gestiegen, wir hätten uns zu Berge gestanden, dass wir gesagt haben, oh Gottes Willen, möglicherweise ist dieser Beschluss nichtig, weil wir eben diesen Meinungsstreit hatten. Was allerdings natürlich aus der BGH-Entscheidung nicht so klar hervorgeht, ist, kann das jetzt für immer so bleiben oder gibt es dann doch irgendwie so eine mittelbare Pflicht, das später mal irgendwie anzugleichen? Also da ist es noch nicht, das ist noch nicht letztlich geklärt, aber zumindest muss man heute keine Sorge mehr haben, dass so ein isolierter Einziehungsbeschluss nichtig ist, wenn nicht sogleich die Stammkapitalziffer oder die Nennbetragsziffer da angepasst wird.
So, jetzt haben wir das Handwerkszeug, jetzt können wir die eigentliche Frage beantworten oder uns der eigentlichen Frage zumindest mal widmen.
Also ich würde nochmal die wesentlichen Sachverhaltsdetails hier in Erinnerung rufen. Wir haben 2024 diesen Einziehungsbeschluss und jetzt kommen die zwei Jahre später und sagen, jetzt wollen wir das wieder angleichen. Und wir behalten so ein bisschen im Hinterkopf, die Herabsetzung des Kapitals geht hier ja nicht, weil wir haben mit 50.000 D-Mark ja schon das Minimum, was die D-Mark GmbH zulässt. Wir haben ja die beiden Varianten. Entweder wir machen einen Beschluss über die Neubildung eines eigenen Anteils der Gesellschaft oder eben diese nominelle Aufstockung. Das ist das, was hier alternativ vorgeschlagen wird. Und was die hier machen wollen nach dem Sachverhalt, ist ja die Ausgabe eines eigenen Geschäftsanteils der Gesellschaft, also diesen Beschluss über die Neubildung eines Geschäftsanteils. Wie stehen wir dazu? Halten wir das für eine gute Idee oder nicht?
Also wenn wir jetzt mal großzügig sagen, diese Neubildung eines eigenen Geschäftsanteils, die geht, ist allgemein anerkannt, vielleicht sogar schon Gewohnheitsrecht, dann könnte man vielleicht trotzdem noch Bedenken haben, ob sie als nachträgliche Maßnahme möglich ist.
Also wegen dieser Besonderheit, dass die das nicht sofort gemacht haben, sondern dass sie das jetzt zwei Jahre später machen.
Eben haben wir nur abstrakt davon gesprochen, eben im Zusammenhang mit der Einziehung, ob das denn eben möglich sei mit dieser Neubildung und diese dogmatischen Bedenken geäußert. Jetzt kommt ja doch hinzu, dass das Ganze nach Wirksamwerden der Einziehung erst beschlossen werden soll. Auf den ersten Blick denkt man sich da vielleicht, was ist dann da der große Unterschied? Ja. Wenn man genau hinschaut, gibt es einen Unterschied, finden wir jedenfalls. In dem Fall, wo ich die Neubildung eines Geschäftsanteils unmittelbar im Zusammenhang mit der Einziehung beschließe, sodass in dem Moment, wo der Anteil vernichtet wird, der neue Anteil in der Hand der Gesellschaft entsteht, dann fällt den Gesellschaftern nie materiell rechtlich etwas zu, wie bei einer isolierten Einziehung, das nicht unter dem Vorbehalt stünde, später durch eine Weiterveräußerung des eigenen Anteils ihnen wieder verloren zu gehen. Also
der Unterschied ist so ein bisschen so in der Perpetuierung der Zustände. Ne? Also wenn ich mir jetzt wertungsmäßig das so vorstelle, ich bin der Gesellschafter 2 und jetzt wird dem Gesellschafter 3 sein Anteil weggenommen, der wird eingezogen und es wird sofort ein neuer Anteil der GmbH gebildet. Dann bleibt es ja gefühlt irgendwie so bei meiner 25% Beteiligung, weil ich immer schon damit rechnen muss, irgendwann gibt es einen dritten Gesellschafter und dann ist es wieder so. Und nur in dieser Zwischenzeit bis dahin habe ich halt gegenüber dem Gesellschafter 1 andere Rechte oder die Quoren sind anders verteilt. Während in dieser Konstellation, die wir jetzt hier haben, dass wir zwei Jahre lang einen eingezogenen Geschäftsanteil haben, der Gesellschafter 2 und auch der Gesellschafter 1 sich ja vielleicht an dieses Verhältnis schon gewöhnt haben. Ne?
Die haben das gelebt, könnte man jetzt einfach so sagen. Also die haben die Gewinne verteilt, die haben abgestimmt, so wie das sich dann dargestellt hat nach der Einziehung. Und jetzt fällt eben dann auf einmal dieser
Anteil vom Himmel.
Und mischt das alles wieder auf. Na gut, man könnte sagen, wenn sie nichts dagegen haben. Aber trotzdem, ich finde, in diesem Zusammenhang werden die grundsätzlichen dogmatischen Bedenken, die wir eben schon geäußert haben, als wir allgemein über diese Figur gesprochen haben, noch einmal etwas
greifbarer.
Ja. Ja. Hier greifen wir dann wirklich in entstandene Rechtsverhältnisse, materiell-rechtliche, ein. Und deswegen, ohne dass wir jetzt hier abschließend sagen würden, das geht auf keinen Fall, halten wir es jedenfalls nicht für eine sichere
Gestaltungsmöglichkeit. Und kommen dann sozusagen zu der anderen Variante, die uns noch bleibt, nämlich dass wir sagen, wir machen eine nominelle Aufstockung. Und wenn dann das Ziel ist, dass die Gesellschaft einen eigenen Anteil halten soll, dann muss ich eben an diese nominelle Aufstockung noch zwei weitere Schritte anfügen, nämlich eine teilweise Abtretung an die Gesellschaft.
Genau, des Aufstockungsbetrags quasi.
Genau, Klammer auf, die nach 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz zu beurkunden
ist.
Und dann eben als dritten Schritt eine Zusammenlegung dieser beiden ich nenne es jetzt mal unterhändisch, Teilanteile, ja, die da bei der GmbH ankommen, zu einem einheitlichen.
Wäre natürlich auch denkbar, dass die dann als mehrere eigene Anteile, ja, also wie man es ja eben will, ja, mhm, man käme dann auf diesem Weg mit einer dazwischen geschalteten Abtretung zu einem eigenen Anteil der Gesellschaft. Das wäre natürlich dann ein weniger einfaches Modell natürlich.
Aber ich hätte jedenfalls es ist dogmatisch etwas leichter nachzuvollziehen, ich hätte auch beide Gesellschafter zwingend daran beteiligt, weil ja auch der Gesellschafter 2 dann halt seinen Teil, genau, da abtreten, ja, muss. Das heißt, also der Grundsatz Volenti non fit injuria wäre hier auch abgesichert, richtig, weil ja alle dann eben beteiligt werden. Deswegen der Weg gefällt mir jetzt auch, also ich halte ihn für etwas stringenterer und sauberer.
Ja, ja, also zumindest, mhm, in diesem Fall, wo es um diese nachträgliche Neubildung, ja, geht, würden wir ihn wohl doch für vorzugswürdig, mhm, halten. Mhm. Ja, jetzt müssen wir aber uns mal Gedanken machen, dann tatsächlich auch über die nominelle Aufstockung, wie die in dem vorliegenden Fall funktionieren kann. Und da können wir jetzt auch schon einschalten, eigentlich die Frage nach der Euro-Umstellung. Wir, mhm, haben zwar jetzt gesagt, okay, Neubildung eines eigenen Geschäftsanteils nachträglich, das halten wir nicht für zulässig, aber man kann sich natürlich die Frage allgemein stellen, wie verhält sich eine Einziehung mit verbundenen Nennbetragsanpassungsmaßnahmen zur Euro-Umstellung, beziehungsweise ist die Euro-Umstellung in diesen Fällen erforderlich? Und da gibt uns eigentlich das Gesetz relativ einfach die Antwort. Man muss nur in den Paragraph 1 Absatz 1 Satz 4 EG GmbHG schauen.
Den hatten wir ja in einem anderen Zusammenhang auch kürzlich schon mal im Podcast. Da heißt es, eine Änderung des Stammkapitals darf ab dem 31. Dezember 2001 nur eingetragen werden, wenn das Kapital auf Euro umgestellt wird. Also hier habe ich eine zwingende Umstellungspflicht auf Euro, genau, aber die setzt eben voraus eine Änderung des, genau, Stammkapitals.
Genau, genau.
Und die habe ich hier ja nicht, oder?
Die haben wir nicht.
Stammkapital bleibe ja bei 50.000 D-Mark.
Das hatten wir jetzt schon mehrmals gesagt. Mhm. Das ist ja gerade der Witz bei der Einziehung. Also sowohl bei der Einziehung haben wir keine Veränderung des Stammkapitals, als auch nicht oder weder bei der Einziehung, mhm, noch bei den Nennbetragsanpassungsmaßnahmen haben wir in irgendeiner Weise eine Veränderung der Stammkapitalziffer. Das ist alles etwas, was dann also quasi unter der Decke der D-Mark-Gesellschaft geschehen kann, ohne dass ich in die Euro-Umstellung mich begeben muss, ohne dass ich die Euro-Umstellung beschließen muss.
Das heißt, es bleibt bei der D-Mark-Gesellschaft, für die ja dann auch noch so ein bisschen Vorschriften des alten Rechts gelten. Das,
genau,
hatten wir in einer anderen, genau, Podcast-Folge auch schon mal. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was, ja, das bedeutet. Aber so zumindest habe ich ja keine Pflicht, das jetzt auch bei der Gelegenheit auf Euro,
genau,
umzustellen.
Genau, so, okay, ist es. Mhm. So, dann wieder zurück zur nominellen Aufstockung. Wir haben eben schon gesagt, nominelle Aufstockung ist Nachzeichnen. Das bedeutet, sie muss quotal erfolgen im Verhältnis der bestehenden Anteile. Jetzt kann man sich natürlich, jetzt muss man mal so ein kleines bisschen rechnen. Mhm. Wir haben hier also 25.000 D-Mark und 12.500 D-Mark.
Also 2 zu 1.
Das sind die beiden Anteile, die aufgestockt werden müssen. Und jetzt haben wir einen Betrag von 12.500 D-Mark, den wir quotal, also zu 2/3 und 1/3, auf 25.000 und 12.500 D-Mark verteilen müssen. Und was kommt dabei raus?
Ja, also einmal 8.333, Periode 3 D-Mark für die 2/3 von dem Ganzen und einmal 4.166, Periode 6 D-Mark für das 1/3. Und wenn wir es uns jetzt vorstellen, wir addieren diese Beträge zu den 25.000 D-Mark beziehungsweise zu den 12.500 D-Mark und würden das in die Gesellschafterliste reinschreiben, mhm, da würde ein gutes Notarprogramm eine Fehlermeldung ausspucken, weil wir dann nämlich plötzlich Nennbeträge D-Mark-Nennbeträge in, ja, einer Gesellschafterliste, ja, stehen hätten, die das Gesetz so gar nicht zulässt.
Genau. Also da würde wahrscheinlich jedem schlecht werden, auch wenn er nicht so viel Ahnung hat vom Gesellschaftsrecht, wenn er genötigt wäre, ja, dann diese Werte einfach aufzuaddieren. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie kommen wir denn da raus? Wir haben einerseits die Quotalität zu beachten, andererseits aber auch Regelungen zum Zuschnitt der Anteile. Mhm. Und hier müssen wir dann auch noch zusätzlich eine Besonderheit bei der D-Mark-Altgesellschaft berücksichtigen, nämlich dass die alten Regeln über die Teilung und den Zuschnitt von 1980, also die Novellenregeln, zugrunde zu legen sind. Die besagen, also dass ein Geschäftsanteil mindestens 500 D-Mark betragen muss und durch 100 teilbar sein muss. Ja.
Wieder der Paragraph 5 GmbH-Gesetz in der alten Fassung, also Absatz 1. Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens 50.000 D-Mark. Die Stammeinlage jedes Gesellschafters muss mindestens 500 D-Mark betragen. Und in Absatz 3, Satz 2, er muss in deutschem Mark durch 100 teilbar sein. Wir denken natürlich immer in diesen 1-Euro-Teilbarkeiten, genau, die wir jetzt bei den aktuellen Gesellschaften haben. Auch da wäre es ein Problem, wenn ich plötzlich Cent-Beträge reinschreibe. Genau. Aber hier ist es natürlich noch mal krasser, weil wir durch 100 die Teilbarkeit brauchen. Ne?
Also wenn wir nur das zugrunde legen, dann könnten wir mit den Beträgen von 33,3 und 66,6 Mark nichts anfangen. Jetzt ist die Frage, kann man denn im Ausnahmefall, wenn es jetzt um solche Rundungen oder Anpassungen wegen krummer Nennbeträge geht, kann man da vielleicht auch diskutabel mit Zustimmung aller Gesellschafter beschließen. Wir waren da immer sehr streng bis jetzt. Unsere Bedenken gehen dahin, dass also eine materielle Wirkung, die mit diesem nominellen Aufstockungsbeschluss verbunden ist, sich eigentlich mit dem System des GmbHG nicht gut vereinbaren lässt. Also Beteiligungsveränderungen gibt es nur durch Abtretung oder Kapitalmaßnahme, natürlich auch durch die Einziehung selbst, das darf man nicht vergessen. Ja, also das wäre ein einfacher Beschluss.
Ja, aber in der Einziehung selbst bin ich hier eher nicht mehr, ich bin ja schon in der Folgeschritt.
Aber also ich will nur sagen, man könnte jetzt sagen, Einziehung ist ja auch nur ein einfacher Gesellschafterbeschluss, verändert die Gesellschafterverhältnisse, aber bei der Einziehung ist die Veränderung der Gesellschafterverhältnisse, der Beteiligungsverhältnisse, ein Reflex der Einziehung. Mhm. Ich beschließe ja nicht durch den Einziehungsbeschluss oder mit dem Einziehungsbeschluss, dass die Verhältnisse verändert werden sollten. Also von daher liegt das ein bisschen auf einer anderen Ebene. Wir würden sagen, selbst marginale Veränderungen des Beteiligungsverhältnisses durch einen Aufstockungsbeschluss, das halten wir für problematisch.
Also das wäre jetzt sozusagen die Konstellation, wenn wir sagen, okay, wir dürfen halt, das muss halt durch 100 teilbar sein, da kriegt halt jetzt der Gesellschafter 1 mal kurz ein bisschen mehr und der Gesellschafter 2 mal kurz ein bisschen weniger. Genau. Wenn die das dann nachher abtreten, ist ja wieder egal. Genau. Aber wir sagen sozusagen, diese Zwischenphase, wo das dann nicht passt, die ist unerträglich, das wollen wir nicht. Ja.
Genau. Wobei man ja auch noch überlegen kann, ob vielleicht die alten Vorschriften zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln also anwendbar sind und dann die im Grunde also auch Nennbeträge unter 100 D-Mark aufgeschlagen werden können. Da war, glaube ich, nur die 10er-Teilbarkeit
Voraussetzung. Da war die Voraussetzung, dass es durch 10 teilbar sein muss.
Und von daher würden auch die krummen Beträge etwas niedriger ausfallen.
Ja, also wenn man jetzt hier in ältere Kommentierungen reinguckt zum Paragraph 10 des Kapitalerhöhungsgesetzes, da gibt es also Aussagen dazu, dass man sagt, man braucht eine Teilbarkeit durch 10. Also es wäre dann nochmal weniger. Ja.
Aber trotzdem, das Grundproblem wäre dadurch das nicht bleibt, gebannt. Ja. Das Grundproblem besteht darin, dass es Fälle geben kann und das nicht zu selten, in denen die quotale und gleichzeitig glatte oder eben zulässige Zuteilung nicht möglich ist. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist dann die nominelle Aufstockung am Ende? Wir haben immer gesagt, nein, man kann doch mal in andere Rechtsgebiete reinschauen, also beziehungsweise in das Recht der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Da haben wir im Ausgangspunkt eine ganz ähnliche Situation. Auch da muss was verteilt werden. Da sind es Rücklagen, die in Stammkapital umgewandelt werden. Und auch da ist strenge Quotalität vorgeschrieben. Im 57J GmbHG steht es ausdrücklich drin. Da steht sogar drin, dass entgegenstehende Beschlüsse nichtig sind. Und natürlich kann es auch bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln dazu kommen, dass irgendwelche Spitzenbeträge abfallen, die man einem Anteil nicht zuschlagen kann. Und da ermöglicht der Paragraph 57k unter Umständen die Bildung von Teilrechten.
Ich lese nur mal den Absatz 1 vor. Da heißt es, führt die Kapitalerhöhung dazu, dass auf einen Geschäftsanteil nur ein Teil eines neuen Geschäftsanteils entfällt, so ist dieses Teilrecht selbstständig veräußerlich und vererblich. Also das GmbH-Gesetz kennt sogenannte Teilrechte.
Genau, kennt es. Und weil es sie kennt, finden wir es durchaus gangbar und überzeugend, wenn man solche Teilrechte auch im Rahmen eines Aufstockungsbeschlusses zulässt, bei einer solchen Aufstockung zulässt, das orientiert sich ja immerhin an einem Modell, das im GmbHG gesetzlich verankert ist. Und dann käme man eben dahin, dass eine quotale Aufstockung immer machbar ist, unter Umständen aber unter Bildung von Teilrechten, die sich dann automatisch errechnen würden. Darum kommt es wahrscheinlich jetzt auch auf diese Frage gar nicht so an, welche Teilbarkeitsregel wir im Einzelnen zugrunde
legen. Durch 100 oder durch 10.
Ja. Und dann könnten wir eben aufstocken und hätten Teilrechte, die dann aber auch dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet worden werden müssten. Diese Teilrechte können eben abgetreten werden nach 15.3. Man kann sie behandeln wie normale Geschäftsanteile. Sie vermitteln nur keine Rechte wie normale Geschäftsanteile, bis sie zu einem Anteil im Mindestnennbetrag zusammengelegt werden. Aber das ist ja immer möglich und am Horizont, ja.
Aber das heißt, diese nominelle Aufstockung, also dieser Moment, wenn der Beschluss gefasst wird, wir machen jetzt aus dem 25.000 D-Mark Anteil und aus dem 12.500 D-Mark Anteil einen 33.333,33 D-Mark Anteil und das wäre dann sozusagen unter diesem Gesichtspunkt Teilrechte, hätte dieser Beschluss schon eine materielle Wirkung, weil dadurch entsteht, wird nicht nur nachgezeichnet, das ist nicht nur reine Kosmetik,
dadurch entstehen
dann eben diese Teilrechte, aber weil das materielle Wirkungen sind, die im GmbH-Gesetz vorgesehen sind, halten wir das für den immer noch saubereren Weg, als zu sagen, da fällt ein Geschäftsanteil
von. Also man muss bei all dem sagen, das ist ein bisschen Flickwerk am Rand, und so völlig reibungslos kann man das wahrscheinlich auch nicht lösen. Es geht hier, glaube ich, darum, dass man eine Lösung findet, die sich möglichst im Rahmen des GmbHG bewegt. Aber nicht einfach immer nur sagen, wenn niemand was dagegen hat, dann geht's. Mhm. Das ist uns dann doch ein bisschen zu kurz.
Verstehe. Ja. Aber das heißt, im Ergebnis sagen wir, auf diesem Wege können die Gesellschafter ihr Ziel erreichen. Ja. Also nominelle Aufstockung mit der Konsequenz, dass dann da eben Teilrechte entstehen, dann Übertragung auf die GmbH selbst. Und wenn dann da eben ein Anteil bestehen soll, dann muss man da halt nochmal zusammenlegen.
Genau.
Aber das ist ja dann möglich. Gut, also tatsächlich herausfordernd und wir können vielleicht aus Transparenz-Gesichtspunkt auch dazu sagen, wir nehmen die Folge jetzt zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal war es deutlich länger, weil wir uns also doch da sehr, sehr vertieft und ich mich auch zwischendurch ein klein wenig verloren hatte. Aber ich denke, jetzt haben wir es gut und pointiert rübergebracht. Diese Fälle, dass man also eine Gesellschafterliste vorgelegt bekommt, in der die Summe der Nennbeträge der Geschäftsanteile nicht zur Stammkapitalziffer passt, die gibt es. Die tauchen ja auch bei uns immer mal wieder auf. Und man kann sie lösen. Es gibt diese drei Varianten. Entweder man macht eine Kapitalherabsetzung und man macht fast einen Beschluss über das Entstehen eines neuen Geschäftsanteils. Das ist anerkannt, auch wenn wir daran dogmatische Zweifel haben. Oder man behilft sich sozusagen mit dem Weg des D.I. und geht über die nominelle Aufstockung mit anschließender Abtretung.
Genau, ja.
Und dann eben der, wenn es gewünscht ist, Zusammenlegung des Anteils bei der Gesellschaft. Ja, interessant. Also tatsächlich viel gelernt, auch ich in der Vorbereitung dieses Gutachtens nochmal. Vielen Dank, lieber Simon. Nochmal, liebe Hörerinnen
Bitte
und Hörer, die Gutachtennummer, die 191409, jetzt dann auch sogleich in aktualisierter Fassung abrufbar über D.I. Online Plus in unserer Datenbank. Ich werde in den Shownotes auch nochmal die zentralen Gutachten, die wir dazu mal im D.I.-Report veröffentlicht hatten, verlinken. Also das heißt, wenn Sie sich da mal einlesen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann können Sie das gerne auch auf diesem Wege tun. Ein Update vom Waschbären gibt es nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge berichtet, dass wir Waschbären haben. Es hat sich bislang nichts getan, keine weiteren Balkone verwüstet. Es waren offensichtlich auch am Institut alle Fenster geschlossen, also auch unsere Büros und vor allen Dingen ganz wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind noch heil. Noch ist nichts passiert. Wir schauen mal, was die Hausverwaltung jetzt macht, welche Maßnahmen da ergriffen werden. Simon, dir nochmal zum Abschluss ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß weiterhin in der Praxis.